Die Vorstopper. Der Bundesliga-Podcast mit Schulz und Scherf. Präsentiert von DOCOM 21. Internet, Telefonie, TV. Was liegt näher?
Vor dem Bayern-Spiel nimmt sich der Scherf erstmal eine Runde frei und ist heute nicht dabei. Dafür bin ich am Start mal wieder. Julian Schildteuer ist mein Name und ich darf begrüßen von der Insel, von Ibiza, Michael Schulz. Moin.
Moin, grüße dich, Julian, ja. Hört sich toll an, ne? Ibiza, ja, stimmt, ja. Ich bin nach dem Frankfurt-Spiel hergeflogen, aber nicht, dass ihr jetzt denkt, ich würde meinen Arsch in die Sonne legen. Nein, das mache ich nicht. Ich bin nämlich auf unsere Finger gewandt, weil es hier noch unheimlich viel zu renovieren gibt. Und ich hatte ja schon die letzten Male berichtet, dass mein Knie mir Probleme machte. Das war aber einigermaßen beim Abflug. Ja, aber dann fingen hier die ganzen Arbeiten an. Ich habe richtig mal locht hier und dann wurde das aber mit dem Knie immer schlimmer. Dann habe ich mich zum ersten Mal zum Arzt begeben. Ja, habe mir eine schöne Spritze abgeholt. Dann ging es wieder 2-3 Tage und dann wurde es wieder schlimmer. Und dass das nicht, als ob das nicht genug wäre. Ach so, ist übrigens schön, wenn du zwischendurch mal ein bisschen Mitleid heuchelst. Ja, das würde mich freuen.
Ja, ich habe tatsächlich auch Knieprobleme, deswegen kann ich da so ein bisschen mitfühlen.
Aber jetzt kommt die Steigerung. Plötzlich hatte ich beide Schulter-Eckgelenke. Ey, Schmerzen, das kannst du dir nicht vorstellen. Ich habe keine Nacht länger als 3-4 Stunden gepennt mit Schmerzen. Ich konnte nicht mal aus dem Bett mich mit den Armen abstützen. Ganz schlimm, wirklich. Also, naja gut, ich habe es dann irgendwie, habe ich mich hingequält. So, dann kam meine Frau, dann haben wir weiter mal locht. Ja, und dann ging es fast echt nicht mehr. Und dann kam Gott sei Dank unsere Freundin Olli mit ihrer Freundin Anja zu Besuch. Und ein Gottes Segen, denn Olli ist Ärztin und die hat mir gestern eine schöne Riesenportion Cortison verabreicht. Ja, und jetzt habe ich zum ersten Mal echt gut geschlafen.
Du hast ja also dein Ärzteteam einfliegen lassen.
Ja, so ungefähr. Mehr oder weniger zufällig, aber sie hat die richtige Entscheidung getroffen. Ich bin ja sehr dankbar dafür und so erfreue ich mich jetzt im Moment, ja, trotz des Schlafdefizits der letzten Wochen, in einem relativ guten Zustand. Ja, und ich meine, das ist ja, da kommen wir ja gleich dann auch zum Thema, es ist ja insgesamt auch alles recht positiv, ne? Deswegen wollen wir die Schmerzen jetzt mal vergessen.
Ja, sieht aktuell
ganz gut aus. Das Ende gegen Frankfurt, da sprechen wir ja auch noch drüber, das war ja schon ganz gut. Und dann, ja, alles, was dazwischen war auch, ne?
Kaputt malocht, dann fit gespritzt, hier extra für den Podcast heute. Hör mal.
Ja.
Sehr, sehr gut. Ja, womit wollen wir einsteigen? Ich glaube, du hattest noch ein paar Reaktionen, ne?
Ja, ach ja, genau, stimmt. Ja, das hatte ich dir gesagt, richtig. Ich habe natürlich wie immer, vielen Dank für eure ganzen Kommentare, natürlich alles gelesen und da waren so ein paar Sachen jetzt dabei. Hauptsächlich Fragen, komischerweise, haben wir ganz selten, meistens sind ja Meinungen präsent. Also der User BR7CN8YN3L, eine Frage, die viele BVB-Fans beschäftigt und deswegen dachte ich, okay, wir sind ja für die Fans auch da. Hat der BVB eigentlich noch diese Versicherung, wenn man die Champions League-Teilnahme verpasst? Ganz ehrlich, von dieser Versicherung habe ich so richtig noch nie was gehört. Du?
Die Versicherung hat damals gegriffen, als man in diesem letzten Jahr mit Jürgen Klopp, meine ich, als man dann in Anführungszeichen nur die Europa League erreicht hat, nachdem man ja nach der Hinrunde wirklich unten drin stand, da hat man die Champions League verpasst und dann hat eben diese Versicherung gegriffen. Ich weiß nicht, ob das eine einmalige Geschichte war oder ob die wieder greifen würde. Wenn man so Kommentare sich anhört von den BVB-Verantwortlichen, dann heißt es immer, ja, wir müssen unbedingt die Champions League erreichen, um uns weiter wirtschaftlich rentabel zu halten. Das klingt nicht so, als sei diese Versicherung nochmal aktiv, ohne jetzt dazu wirklich Details zu haben.
Ja, genau.
Sie hat damals gegriffen, ich weiß aber nicht, ob die verlängert wurde.
Also ich weiß es auch nicht. Tut mir leid, lieber User BR7CN8YN3L, du könntest die auch nicht beantworten. Ne? Ja, vielleicht weiß es ja irgendein anderer und kann das mal, wenn es einer sicher weiß, mal in die Kommentare schreiben. Dann kam die nächste Frage von Stefan Ziegler. Hallo Michael, bist du am 11.05. mit der BVB-Traditionsmannschaft in Helsa-Wickenrode am Start? Also spielen tue ich ganz sicher nicht. Ich habe ja gerade meine Alleinsgeschichte erzählt. Manchmal fahre ich mit, wenn ich gewünscht werde, dann um so ein bisschen da das Spiel zu kommentieren oder so. Aber das ist noch nicht sicher. Also ich weiß es nicht wirklich. Das ist das Nächste. So, und dann kommt Moppis Welt. Die Länderspielpause neigt sich dem Ende entgegen. Und die nächsten Spiele des BVB sind in folgender Reihenfolge. Bayern, Stuttgart, Atletico, Gladbach, Atletico, Leverkusen, Leipzig. Ja, das hört sich wirklich schön an. Da stellt es mir die Haare auf. Mich würde mal Michaels ehrliche Expertenmeinung interessieren. Ich bin immer ehrlich, wenn ich hier meine Meinung kundtue, wie viele Punkte der BVB aus diesen 7 Spielen holen kann. Warte mal, da muss ich mir kurz überlegen. 7 mal 3 Punkte. 21 Punkte. In der Hinrunde haben sie gegen keines der Teams aus der Bundesliga gewonnen. Ja, Moppi.
Oh, oh, oh.
Wir wissen das alles. Ja, also um es mal so als mal eben so auf die Kürze zu beantworten. Wir kommen ja auf die Details ja noch zu sprechen jetzt im Laufe. Ja, es ist tatsächlich alles möglich. Für mich ist im Moment ehrlich gesagt das schlimmste Spiel das Gladbach-Spiel zwischendurch. Weil wenn du gegen Bayern, Stuttgart, Atletico Madrid in der Champions League spielst und dann wieder gegen Atletico, gegen Leverkusen und Leipzig, da ist, sagen wir mal, die Gefahr, dass du dann irgendwie mal runterkommst und so ein eins dieser verhassten Spiele gegen die vermeintlichen Underdogs wieder in den Sand setzt, ist relativ unwahrscheinlich, ne? Bei Bayern, Stuttgart, Leipzig, Leverkusen. Bei Gladbach sehe ich das größte Problem im Moment. Ansonsten ist alles möglich. Ich meine, die Jungs sind definitiv auf dem aufsteigenden Ast. Das muss man, glaube ich, mal feststellen. Ne?
Nach den ganzen
letzten Spielen. Wie gesagt, Frankfurt besprechen wir gleich noch ein bisschen. Und ja, also es ist alles möglich. Wir drücken die Daumen und die positiven, irgendwie diese positiven Gefühle der letzten Wochen, dann auch was die Nati angeht. Also ich bin eigentlich, ja, positiv gestimmt.
Aber ja, ich bin auch vorsichtig optimistisch. Vor allem wird das jetzt, dieser Teil der Saison ist halt der entscheidende aktuell. Ne? Also du spielst gegen einen direkten Konkurrenten mit Leipzig. Du hast die Bayern, du hast Leverkusen und Stuttgart zumindest mal zu Hause. Also das kann vielleicht noch ein entscheidenderer Faktor sein, dass man eben zu Hause spielt, weil die beiden Auswärtsspiele in Stuttgart, das war ja wirklich eine absolute Katastrophe. Aber davon wollen wir ja jetzt erstmal gar nicht sprechen,
genau.
Wir sind ja eigentlich gerade echt, echt gut drauf. Und deswegen fange ich an mit einer Frage an Major Michael. Wie losgelöst bist du denn nach den Auftritten der deutschen Nationalmannschaft?
Völlig losgelöst. Von der Erde.
Das ist doch genial,
singen
oder?
Singen kann ich leider nicht.
Das ist doch genial.
Ja, also ich bin ganz ehrlich, ich bin ja wie gesagt hierher gefahren, ja, hab mal los. Und ich habe gedacht, nee, jetzt geht's mir eh schon scheiße, das Spiel gegen Frankreich gucke ich mir nicht an, wirklich. Ich wollte es nicht sehen, weil diese letzten Spiele in der Nationalmannschaft, die haben mich so runtergezogen. Du musst es ja aber noch in Korrelation sehen mit den Spielen, die der BVB da zu der Zeit abgeliefert hat. Da gesagt, nee, das mache ich jetzt hier nicht. Da halte ich doch lieber den Arsch in die Sonne. So, und dann habe ich natürlich, als ich dann das Ergebnis las und die Kommentare und mir natürlich doch die eine oder andere Zusammenfassung angeguckt, habe ich mich ein bisschen geärgert. Aber dann dachte ich wieder, ja, komm her, Freundschaftsspiel, dann haben sie mal ein bisschen Glück gehabt, vielleicht hatten die Franzosen auch keine Lust. Aber ich habe gedacht, ach, gegen Holland, das gucke ich mir dann jetzt mal doch an, ne? Weil das, wenn es einen Trend gibt, dann möchte ich den nicht komplett verpassen, ja. Und das war schon echt beeindruckend, das muss ich wirklich sagen. Also, ich habe mir verwundert die Augen gerieben zwischenzeitlich.
Die haben richtig guten Fußball gespielt, ne?
Vom Feinsten, ehrlich. Also individualtaktisch, was die Jungs da geboten haben. Im Offensiv-Kombinationsspiel, in der Defensivleistung der Mannschaft, bis auf dieses Tor da, naja gut, das 1-0 da.
Individueller Fehler passiert.
Das kennen wir ja irgendwoher. Ja gut, das war mal so ein kleiner Ausrutscher. Aber dann muss man ja wiederum sagen, die Reaktion darauf ist ja das Wichtige. Fehler passieren immer mal wieder. Das ist nun mal so. Aber diese Reaktion dann so locker weiterzumachen und das Ding noch zu drehen. Und ich meine, die Holländer, also bei Frankreich, wie gesagt, da, als ich habe zwar nur die Ausschnitte gesehen, habe ich gesagt, naja, ob die so die 100% unbedingt wollten, weiß ich nicht. Aber bei den Holländern hatte man schon das Gefühl, dass sie gerne gewonnen hätten. Ne?
Das war die ja hätten schon so gerne die Party verdorben. Das hast du direkt ja auch nach dem 1-0 gesehen, dass die sich da wirklich gut reingehängt haben und gesagt haben, hier, ihr sprecht hier über Torhymnen, wir sorgen dafür, dass ihr die heute nicht einmal hört.
Ja, genau. Und auch die sind auch schön zur Sache gegangen.
Ja.
Also das war schon, glaube ich, so ein Spiel, wo man gemerkt hat, es geht da um was. Ne? Also jetzt natürlich nicht um irgendwelche Punkte oder Qualifikationsabteilungen oder sonst irgendwas, sondern aber so diese, ja, doch schon sein Land zu vertreten und gegen Deutschland zu gewinnen. Also das hast du schon gemerkt. Und deswegen hänge ich das Spiel eigentlich noch viel höher als das gegen Frankreich. Ne? Und das muss man ja wirklich sagen, das war echt Also echt vom Feinsten, ne?
Ja, also und es wurde ja, also du siehst ja auch, dass es der deutschen Nationalmannschaft wirklich um was geht. Klar war jetzt ein Heimspiel in Frankfurt, aber es war ja so ein Teil für ein Testspiel super giftig. Es war intensiv und es war auch so, ja, abseits von dem Fußballerischen immer mal wieder, wurde sich da gegenseitig provoziert. Ich habe da die Aktion im Kopf vom Rüdiger, der sich vor den Torwart stellt und nach der Ecke, genau, nachdem er abgefangen wurde, den dazu labert. Ja. Also die hatten richtig Bock, die hatten richtig, richtig Feuer unterm Hintern. Ja, und das war ja auch eines der Sachen, die oft kritisiert wurden bei der deutschen Nationalmannschaft. Ja, die sind nicht mehr stolz darauf, das Land zu vertreten, die sind nicht mehr so richtig bei der Sache. Aber jetzt hat man gesehen, und das waren ja viele Spieler, die davor auch dabei waren, die wurden vom Trainer wahrscheinlich auch oder vom Trainerteam richtig angezündet. Die hatten richtig Bock auf dieses Spiel und wollten zeigen, das letzte Spiel hier mit dieser Mannschaft vor der EM, je nachdem, wer dann noch im Kader berufen wird. Aber wir wollen zeigen, wir haben hier alle einen Startplatz verdient und sind mit 100% bei der Sache. Das war richtig, richtig geil.
Ja, also ich habe es ganz exakt so, auch diese Szene habe ich im Kopf, die du gerade geschildert hast mit dem Torwart. Ja, also jetzt stellt sich natürlich für mich die Frage, ich habe ja diese Nagelsmann, also ich hatte ja, sagen wir mal, wie soll ich sagen, als der dann anfing, hatte ich ja schon meine Bedenken. Ja, weil er ja als Nationaltrainer musst du einfach spielen. Ja, du musst ein Kader vertrauen, du musst einen Stamm haben. Und bei dem, das war ja schon wieder er hat zwar gesagt, ja, ich weiß, ich will einfach spielen. Ne, erste PK werde ich nicht vergessen. Da sage ich schon, naja, gut, wenn er das macht, ist okay. Aber er hat es nicht gemacht, muss man mal ganz ehrlich sagen. Also wenn ich dann diese ganzen Kommentare nach den ersten Spielen da mal gehört habe, da konnte ich schon wieder nicht mehr folgen, weil wieder irgendwie eine Fünferkette nach hinten versetzt wurde, achte halber spielte da wieder. Also und dann diese ganzen Umstellungen deiner Mannschaft, das war alles, das war nix. Ne? So, und dann, dann habe ich schon gedacht, ja, das wird nichts werden. Und jetzt, als natürlich jetzt noch dann diese Aktion kam mit der Degradierung fast sämtlicher BVB-Spieler und dann das Einbestellen vieler doch sehr, entweder noch überhaupt noch nicht dabei gewesen oder doch nur selten eingesetzter Kräfte, so, da habe ich gedacht, boah, jetzt das noch so kurz vor der ML. Also da hatte ich auch allergrößte Sorgen und habe das auch kritisiert. Aber jetzt muss man mal ganz ehrlich sagen, und ich bin da, also ich freue mich, wenn ich Unrecht habe in diesem Fall, weil es geht ja schließlich um unsere Nationalmannschaft und um unsere EM, würde mich freuen, wenn es fast, und es hat gepasst. Und wenn du jetzt die Namen da siehst, ja, Andrich, auch Musiala, wie der da aufspielt, ich meine, wird zwar auch nicht wiederzuerkennen, Pascal Groß, Führig, weißt du, Henrichs, Raum, die alle da mitgespielt haben.
Groß,
einer, ja, Moment, da wäre ich jetzt drauf gekommen. Ja, also das war alles, also, kennt man nicht so richtig, ne? Also was heißt kennt man? Man kennt sie schon, aber wer von uns sieht jedes Spiel?
Ja, ich glaube, die wenigsten davon, vielleicht Musiala und so, die kennt man außerhalb von Deutschland.
Ja,
so führe
ich
Andrich.
Ja, genau, ja. So, und dann natürlich Groß, muss man ehrlich sagen. Ne? Das ist natürlich, ich glaube, schon die Initialzündung für alles gewesen. Weil das ist, ich habe ja auch ein paar Länderspiele oder war ja auch öfter mal dabei bei diesen ganzen Länderspielen, wo ich auch nicht gespielt habe. Aber das ist schon, wenn du so einen Mann hast, oder wir hatten ja damals 1-2-3 mit Matthäus, Klinsmann und so und Andi Brehme. Also wenn du so Leute da drin hast und der Rest drumherum, ja, ist bildet dann so eine Struktur innerhalb der Truppe. Das ist unheimlich wichtig. Ja, hast du natürlich so Leute. Klar, ich meine, dass die nicht dazu, diese Neuen, dass die nicht kommen und eine große Fresse haben, ist ja logisch. Da hat man gemerkt. Ja, die wollen sich zeigen, die erkennen die Führungsspieler an. Also das war schon jetzt eine Struktur zu erkennen und das gibt echt Hoffnung, das muss man wirklich sagen. Also ich kann mich nicht erinnern, in den letzten Jahren mal so ein geiles Spiel gesehen zu haben von der Nationalmannschaft.
Das stimmt.
Ein Freundschaftsspiel, ne? Also mit dem Einsatz, also Hut ab, da kommt tatsächlich so ein bisschen Freude auf die EM auf.
Also
wobei, das müssen wir auch sagen, zwei Spiele, ne?
Ja,
zwei Freundschaftsspiele, ja, man muss die Kirche im Dorf lassen, aber ich finde schon, dass das im Gegensatz zu dem, was vorher abgeliefert wurde, also ein super positives Zeichen.
Ja, und das Ergebnis ist ja nicht das, was einen euphorisch stimmt, sondern eben die Spielweise, die Intensität. Und du hast es gesagt, das ist eben diese Struktur, die du bildest, durch vielleicht auch in großen Anführungszeichen unbekanntere Namen, wie zum Beispiel Mittelstädt dann halt. Und dann hast du aber diese herausragenden Unterschiedsspieler wie Groß, wie Musiala, der ja eigentlich nur vom Rasen in Frankfurt gestoppt werden konnte irgendwie an diesem Tag.
Ja, das war
sonst hätte er wahrscheinlich auch noch zwei Buden gemacht.
Ja.
Dann hast du wirklich vorne vielleicht sogar noch einen Dortmunder, der dann auch mal von Anfang an spielt mit Füllkrug, der ja dann die Entscheidung besorgt hat
Hammer,
mit seiner
oder?
Schulter. Aber das ist schon wirklich was, wo man sich auch hinterstellen kann und wo man sich, finde ich, identifizieren kann, weil ich habe, glaube ich, also das war eines der wenigen Nationalmannschaftsspiele, die ich in den letzten 5-6 Jahren geguckt habe. Also ich habe wirklich kaum was geguckt, weil es mich einfach nicht gepackt hat. Und
genau,
aber diese Leute, die kann man auf jeden Fall supporten und vielleicht, wenn ich das jetzt mal ganz kurz nutzen darf, für ein bisschen Werbung für einen Kumpel von mir, der arbeitet für den Kicker und hat ein großes Porträt geschrieben zu Robert Andrich, einer der ja interessantesten Figuren in dieser Nationalmannschaft. Kann man sich auf jeden Fall gerne mal anschauen. Ist in der heutigen Version des Kickers sehr langes Ding, sehr interessant auf jeden Fall. Und das ist auch einer, der eben da jetzt neben Groß auch so ein bisschen Stabilität bringt für die Defensive. Ein Kimmich, der eigentlich immer zentral spielen will und das auch von sich behauptet, spielt auf einmal rechts, stellt sich komplett in diese Struktur der Mannschaft, die du gerade angesprochen hast. Also das ist echt cool.
Ja, und ich muss dazu sagen, diese Jungs, ne, klar, ich meine nochmal, die Namen kennt man weiß, die spielen gut, aber weißt du was, man weiß trotzdem nicht so viel über sie. Das
genau.
Heißt, wir wissen nicht, ob sie auf die nächste Pariser Modenschau fliegen. Und was
ich glaube, der Andrich wird da nicht zu sehen sein, ehrlich gesagt.
Genau. Weißt du, was ich meine? Das sind offensichtlich Jungs, da geht es um Fußball und nicht diesen ganzen anderen Mist. Also, oder es ist an mir vorbeigegangen, aber ich habe von denen noch keine wilden Geschichten gelesen,
nee.
außer den Fußball betreffend. Ja, und das ist natürlich auch, das muss ich ganz ehrlich sagen, was mir sehr gefällt. Und dann hast du, wenn du so eine Führungsperson hast wie Kroos und natürlich auch vielleicht auch Gündogan, ne, und das sind Jungs, bei denen geht es ums Fußball und die haben jetzt diese Chance und die haben sowieso nur Fußball im Kopf, dann kann das echt ein richtiger Spaß werden. Also ich bin echt optimistisch, ob sie jetzt das Ding gewinnen, die EM, oder wie weit sie kommen, da brauchen wir nicht drüber reden, das ist ja von so vielen Faktoren abhängig, die man nicht am Ende nicht steuern kann, wenn der Schiri eine Fehlentscheidung in der letzten Minute macht, dann bist du eben raus, ja, gut. Aber ich glaube, dieses Gesamtprojekt, das scheint jetzt echt Fahrt aufgenommen zu haben. Also da bin ich jetzt echt guter Dinge.
Ja.
Und ich würde mich sehr, sehr, sehr freuen, wenn ich Nagelsmann Unrecht getan hätte, ehrlich.
Das wäre auf jeden Fall schön. Und ja, du hast gesagt, es geht um Fußball hier. Robert Andrich zum Beispiel jetzt ganz kurz als Exkurs vorher bei Dynamo Dresden, Wien, Wiesbaden und Heidenheim gespielt, bevor er überhaupt erstmal Bundesliga-Luft geschnuppert hat. Und jetzt spielt er auf einmal für sein Land. Dass der sich da komplett aufreißt, ist ja auch klar. Aber ja,
ein Spieler wie ich, du.
Ja.
Bei mir war es ja genauso, ne?
Ja, so. Ja. Und dementsprechend, bei dir kommt ja auch viel immer über, oder du sagst ja auch immer Intensität, sehr, sehr wichtig, Kopf sehr, sehr wichtig. Das gehört ja auch dazu. Aber wir haben jetzt über viele großartige Spieler gesprochen. Die wenigsten kommen aber von Borussia Dortmund.
Außer Fülle, Gott sei Dank.
Außer Fülle, der natürlich direkt erstmal seine Bewerbung nochmal weiter nach vorne geschoben hat oder weiter nach oben gelegt hat im Stapel bei Julian Nagelsmann mit dem Tor. Aber war das jetzt das Ende für die EM-Hoffnung für zum Beispiel Nico Schlotterbeck, Niklas Süle, Mats Hummels?
Ja, muss man, glaube ich. Also, ich meine, klar ist natürlich, bei Verletzungsgeschichten ist es immer noch möglich, dass da einer reinrutscht und so. Aber tatsächlich muss man mal ganz objektiv betrachten. Ich wüsste nicht, wen die da jetzt verdrängen sollten innerhalb dieser Mannschaft, ganz ehrlich. Ne?
Also in der Startelf wahrscheinlich keinen.
Nee, und auch, aber jetzt auch die Reserve, die sich ja in Anführungsstrichen jetzt in der Nationalmannschaft da parat hält, ja, und nur drauf brennt, eingesetzt zu werden und dann auch Abruf, das ist ja das Ding, ne? Ich meine, so ein Mittelstädt, entschuldige bitte, der kommt, der macht dann einen Fehler und kurz danach haut er das Ding rein, ja, also super. Ich meine, gut, das kennen wir von Schlotti auch, aber gut, Schlotterbeck ist der Einzige, wo ich noch sage, ja, gut.
Ja, genau, das wäre jetzt so einer, wo ich sagen könnte, dritter Innenverteidiger nach Rüdiger und Thar, warum nicht? Ja. Aber Rüdiger und Thars Innenverteidigung hat mir super gefallen und die waren ja auch
absolut
in beiden Spielen gesetzt.
Aber selbst sagen wir mal, Schlotti hat natürlich immer wieder jetzt auch vermehrt Aussetzer, aber richtige da drin. Ne? Das muss man so, aber alles andere, was wir so da auf der Liste haben da von BVB-Spielern. Ich wüsste jetzt nicht, was Emre Can da für eine Rolle spielen sollte.
Auf
Gut,
gar keinen
Mats Hummels
Fall.
würde ich immer mitnehmen, muss ich dir ehrlich sagen, weil ja, der zeigt klasse Leistung. Ich weiß nicht, warum Nagelsmann ihn ausgebotet hat. Ich persönlich schätze ihn so ein, dass er nicht rumnölt, wenn er nicht spielt, ehrlich gesagt. Ja, das hat er ja beim BVB öfter gezeigt. Ich habe keine Ahnung, was da vorgefallen ist oder ob da was vorgefallen ist, ob er ihn so einschätzt. Wie auch immer, auf jeden Fall ist es nicht so, dass jemand jetzt sagen muss, boah, wie kann er den nicht mitnehmen? So ist es auch wieder nicht. Ich würde es machen, ne? Weil ich finde ihn einfach super. Hat er ja auch gegen Frankfurt wieder gezeigt. Klar, das muss das, ich meine, dafür sind wir jetzt nicht eng genug drin, um zu sehen, was ist da innerhalb der Mannschaft gelaufen, was passiert da, wie schätzt der Trainer das ein? Will er lieber junge Heiße haben oder ich persönlich würde mir immer einen Erfahrenen da mit irgendwie reinholen, wenn es geht. Egal. Also auf jeden Fall, ich glaube, da bist du kaum anderer Meinung,
Nee,
dass
auf
das
keinen
für die
Fall.
BVB-Jungs im Moment nicht so richtig gut aussieht. Was wiederum den Vorteil hat, dass sie Nagelsmann zeigen können, dass er sich verzockt hat. Ja, und sie brauchen diese Zusatzbelastung. Das sind ja immer noch zwei Spielchen, glaube ich, vorweg. Oder ist das schon nach der, weiß ich
Ja, aber
jetzt gar
da
nicht.
ist
Ist
der
es,
EM-Kader auf jeden Fall
da
schon
ist es,
gesetzt. Das ist halt das
ja, das
Problem.
ist schon gesetzt, genau, ja. Also diesen, also ja, ich wüsste jetzt nicht, also wenn sich da nicht irgendjemand von denen verletzt, glaube ich, wird es da keine großen Veränderungen mehr geben. Ja. Also das ist so, aber das ist ja auch das Schöne, da kannst du einen Haken dran machen. Das ist für den Kopf ja auch nicht ganz unwichtig. Kannst dich voll auf die Meisterschaft konzentrieren. Kannst deinem Nationaltrainer, deinem Ex-Nationaltrainer nochmal vielleicht sagen, ah, ich wär auch der Richtige gewesen. Ich hoffe, dass sie so reagieren. Und das würde sich ja dann im Saisonendspurt definitiv oder müsste sich eigentlich definitiv positiv auswirken auf den BVB. Ne?
Ja, das denke ich auch. Also vielleicht rutschen Hummels, vielleicht rutschen Schlotterbeck noch rein als dritter, vierter Innenverteidiger. Füllkrug sollte gesetzt sein, meiner Meinung nach. Brandt hat keine Chance, wenn er da mit Musiala, Havertz, Gündoğan, Kroos, Andrich und wer auch immer alles im zentralen Mittelfeld konkurrieren muss, auf gar keinen Fall. Und ich glaube, dann können wir erstmal das Kapitel Nationalmannschaft erstmal zumachen. Und ich glaube, wir haben beide
Ja.
Bock auf die Europameisterschaft durch
So,
diese
dann
Tests.
ist.
Und wir haben auch Bock auf Borussia Dortmund, denn da sieht es aktuell zumindest mal ein bisschen besser aus nach dem Spiel gegen Frankfurt. 3:1 Sieg zu Hause. Geht doch.
Ja, zumal, das muss man ja ganz klar sagen, das war ja, ich hatte das, du warst ja beim letzten Mal nicht dabei, ich hatte ja gesagt, hoffentlich ist den Jungs bewusst, wie wichtig das Spiel ist, nicht nur, wenn man nach oben schaut, sondern auch, wenn man nach unten schaut. Dann Frankfurt war ja nicht so ganz weit weg. Und bei einer Niederlage wäre dann auch noch Druck von ganz nochmal von unten gekommen. Ne?
Ja, man musste ja
Also,
den vierten Platz verteidigen. Leipzig hatte ja zuvor gewonnen und
ja gut, das ist ja,
dementsprechend.
genau, ja, das ist ja, das eine ist ja gegen Leipzig verteidigen. Punkt 1, bei Niederlage wäre Leipzig ja eh vorbei gewesen, aber dann wäre bei einer Niederlage wäre ja Frankfurt auch schon weiter fast in Schlagweite geraten. Ne? Und wenn du dann so einen Negativtrend erstmal setzt, bist du plötzlich sogar vom fünften Platz weg, der eventuell noch reichen könnte, oder bist plötzlich ganz weg aus den Europapokalplätzen da. Ne? Also die Gefahr bestand ja schon, da jetzt tatsächlich entweder ein positives Zeichen zu setzen oder komplett in so eine in so eine Mollphase zu geraten. Also das war schon auch Druck, finde ich. Und das haben sie ja echt gut gemacht. Das muss man ja sagen. Ne? Wenn du jetzt auf die Tabelle guckst, die Spiele waren ja auch der Konkurrenten ja, am letzten Wochenende, beim letzten Spieltag war ja auch so, dass alle da sauber gewonnen haben, alle ihre Dinger erledigt haben. Und da wäre jetzt da wäre Niederlage gegen Frankfurt wäre echt erstmal zu verdauen gewesen. Aber ja, das haben sie echt gut gemacht. Ich meine, vor allen Dingen auch wenn du den Spielverlauf siehst, nochmal Frankfurt, weil uns das ist ja schon lange her, nochmal ganz kurz mal ja, in Erinnerung, ja, dieser Mega-Stellungsfehler von Schlotti nach einer BVB-Ecke, ja, der lange Abwehrball. Ja, und dann, ja, gut, Marmusch überläuft, Hummels keine Chance, dann hält der Meier super. Und ausgerechnet, wer sonst außer Mario Götze macht ja dieses echt Traumtor mit der Außenriss, muss man sagen. Ne? Gut, das ist natürlich wieder, ach du Scheiße. Ja, aber dann kam echt eine gute Reaktion, das muss man sagen. Also, dieses 1-1 da malen, das ist ja auch wieder im Aufwärtstrend, ne? Super Dribbling, Querpass, Adeyemi schiebt ein. Und dann, da muss ich dir ehrlich sagen, ich habe ja viel über Adeyemi geschimpft, weil vieles an ihm gefällt mir nicht. Oder gefiel mir nicht. Aber jetzt ist er auf einem guten Weg. Super Reaktion nach dem Tor. Er ist da wieder ausgerastet, ein Salto gemacht, weil er den aus 5 Meter eingeschoben hat, sondern ganz ruhig, Arme hoch, abfeiern lassen.
Weiter. Also, fandst du nicht, dass er
ich
irgendwie...
Ich habe das Gefühl erlernt.
Hast du nicht das Gefühl, dass er irgendwie traurig aussah? Er sah sehr traurig aus irgendwie nach dem Tor, hatte ich so das Gefühl. Also keine Ahnung, ob da diese zum Teil persönliche Kritik ja auch an ihm und seiner Beziehung in Boulevardmedien ihn da schon sehr mitgenommen hat. So sah es für mich zumindest aus. Hatte Mundwinkel unten kaum gejubelt, so wie er es früher ja gemacht hat. Puh, sieht nicht ganz...
Also so habe ich auch gejubelt, wenn ich ein Tor geschossen habe. Oft. Ich kann mich noch erinnern, mal so ein Elfmeterschießen, Halbfinale. UEFA-Pokal, ja, da habe ich auch nicht geholt, da habe ich nur den Arm hochgenommen und fertig.
Gut, also vielleicht habe ich das auch nur reininterpretiert,
du hast doch nicht das Siegtor in der, in der 93. Minute geschossen zum 3:1, Ausgleich. Und das, also ich sage ja deswegen, ich fand das sehr positiv, dass er nicht ausgeflippt ist, weil er jetzt aus 5 Metern das Ding da reingeschoben hat.
Ja, das stimmt.
Sondern eher so, kämpferisch, ja, ne, 1:1. Ein super, weiter geht's so nach dem Motto. Ne? Also ich sehr, sehr positiv empfunden, also für mich. Also
ich glaube, wir müssen mal einmal kurz auf die Pause-Taste drücken. Ich glaube, die spanische Regierung dreht Ibiza gerade das Internet wieder ab. Du bist sehr, sehr stückelig. Ich mache mal kurz einmal auf Pause, warte mal ganz kurz.
Ja?
So, da ist er wieder. Hast du die Internetleitung gefixt?
Du. Ja, also hier auf Ibiza gibt es eigentlich super Internet, aber das einzige schwarze Loch oder sagen wir mal das einzige graue Loch, glaube ich, das habe ich hier. Ich habe jetzt mal auf freies WLAN umgeschaltet, hier ist die Übertragungsrate im Moment 4 bis 5 Mal höher als über WLAN. Hoffen wir mal, dass es geht. Also entschuldigt bitte, ja, es ist leider technisch nicht möglich. Das Schöne ist, dass es nicht nur in Deutschland Löcher gibt. Ne?
Ja, das stimmt.
Also.
So, wir waren beim Frankfurt-Spiel. Adeyemi haben wir, glaube ich, abgehakt so langsam. Also du hast gesagt, dir gefällt die Entwicklung und vor allem auch das Mindset, was er irgendwie so zeigt zumindest. Glaubst du auch, dass das jetzt für den Endspurt in dieser Saison helfen kann, dass sich solche Spieler wie zum Beispiel Karim Adeyemi eben dann auch mehr vielleicht aufs Fußballspielen fokussieren?
Ja, das wäre sehr hilfreich. Ja, also ich verstehe immer nicht, wieso sie das nicht machen. Das ist ja schon, das macht mich immer wieder fassungslos. Da bin ich ja dann auch mal richtig hart in meiner Kritik. Aber nochmal, ich habe auch Fehler gemacht in meinem Leben, auch in meiner Karriere. Und wenn man die Fehler erkennt und erkennt und auch versucht, sie zu beheben, ja, und sich ändert, dann haben diese Jungs, ob es Adeyemi oder wo auch immer, ist mein allergrößten Respekt, weil ich weiß, das ist nicht so einfach, ja. Richtigen Fehler einzugestehen, ist nicht so einfach, es fällt vielen Leuten schwer, gerade im Profifußball, aber wenn es dann so ist, dann ziehe ich meinen Hut und wenn er diese Linie weiter fortsetzt, ist das einfachere Wort, ja. Das ist der Schlafmangel. Wenn er diese Entwicklung mal fortsetzt, ja, dann sage ich Hut ab, Junge, klasse, ey, mach weiter so und dann hat der ein Potenzial von seinen Möglichkeiten, ja, das natürlich dem BVB im Endspurt helfen kann, hundertprozentig. Also, und er wird es ja dann auch schnell merken, weißt du, weil dann diese Kritik, dann diese persönliche über diesen ganzen Mist nachlässt, auch wenn er mal einen Fehler macht, dann sagt ihm keiner, er macht ja nur noch hier irgendwelche Songs aufnehmen oder sich rumtreiben oder was auch immer, ja. Sondern dann sagen alle, ja gut, das hat ein Fehler passiert, aber er ist auf dem richtigen Weg, ne? Und das wird er schnell merken. Also deswegen habe ich da echt große Hoffnung, dass er da ein wichtiger Mann werden kann.
Definitiv. Junger Spieler ja immer noch, ne, muss man ja auch immer dazu sagen, der aber, absolut. Und ich glaube, das könnte einer wirklich sein, der uns in den nächsten 1-2 Jahren richtig, richtig Freude bereiten kann bei Borussia Dortmund. Hoffen wir es auf jeden Fall mal. Und wir reden über Freude und dann kommen jetzt die nächsten Spiele. Wir fahren zu den München an, nach Bayern.
Lass uns erst einmal ganz kurz den Frankfurt
du willst Frankfurt noch besprechen. Okay, sorry.
Ich war beim 1-1. Ne? Ich wollte nochmal sagen, nochmal ganz kurz erinnern. Ne? Das war das 1-1 und dann hat der BVB ja, also Schlotti hier noch ein paar Aussetzer dazu, ja egal. Meier hält ja sensationell wieder, ne? Muss man ja auch sagen. Klasse. Aber der BVB wurde immer stärker und zum Schluss haben sie richtig Druck gemacht. Und dann dieses, ich wollte nur ganz kurz nochmal... 2-1, Hummels Flugkopfball. Ah, wie geil war das denn? Oder?
Ja, auf jeden Fall. Richtig schön.
Ja, ne, und dann nach dieser vermeintlichen Rotgeschichte, die wie immer ein Witz war, ehrlich gesagt, macht den Elfer locker rechts oben rein. Also echt klasse, muss ich sagen. Also das Spiel, glaube ich, haben die Jungs alle als positiv verbucht. Ja, die, sagen wir mal, geschassten Nati-Fahrer werden sicherlich auch froh gewesen sein. Und nochmal jetzt, und jetzt kommen wir ja zu diesem Bayern-Spiel. Ich hoffe, dass sich das auch wirklich entsprechend auswirkt auf diesen Endspurt. Ne? Weil, wie gesagt, ich habe es ja vorhin vorgelesen, da ist ja nur wirklich einiges, was da ansteht. Und ja, da ist das, glaube ich, erstmal eine positive Entwicklung.
Aber
Wobei
ist, ja.
ich. Ja,
Ja,
nee,
erzähl ruhig. Ich war wollte
nein, ich
auch.
wollte nur ganz kurz, da fällt mir gerade ein, noch ein Kommentar hier zur Nati und auch zu dem, was jetzt kommt. Also deswegen passt das eigentlich genau rein. Adrian Köster, der uns ja auch sehr häufig schreibt, so, wir haben, so wie wir, nee, so wie haben wir die Pause genutzt, indem unsere Spieler in der DFB-11 überhaupt nicht vermisst wurden? Ganz im Gegenteil. Es hat Spaß gemacht, Toni Kroos beim Comeback zuzuschauen, den jungen Götze alias Wirtz spielen zu sehen, genauso wie Musiala, aber eigentlich alle. Und der einzige Borusse trifft gegen Oranje. So, jetzt zu uns. Ich bin wirklich gespannt, ob wir am Samstag in München für die größte Überraschung seit Jahren sorgen werden. Emre wieder auf dem aufsteigenden Ast, wie alle von uns. Selbst wenn Greg nicht spielt, haben wir eh die beste Nummer 1B der Liga. Was Meier gegen Frankfurt geleistet hat, absolut Spitzenklasse. So, Edin, jetzt die Mannschaft richtig einstellen. Nuri und Manni sollen vom letzten Sieg gegen die Roten erzählen. Und dann bringen wir einen knappen Sieg mit für den Start der entscheidenden Wochen. Außerdem trifft Fülle. So, sehr schön geschrieben. Besser hätten wir es auch, oder ich hätte es besser nicht sagen können, wie die Situation sich für mich darstellt. Oder?
Ja, auf jeden Fall.
Da hat er, glaube ich, ins Schwarze getroffen. Genau, was wir gesagt haben. Sind entspannt. Ja, jetzt gucken wir zum nächsten Wochenende.
Ja, ist aber auch witzig, dass das letzte Mal, dass Borussia als Borussia Dortmund in München gewonnen hat, da standen Manni und Nuri noch auf dem Platz.
Ja,
2014.
ja, also das ist ja diese Unsicht. Ich meine, seit wie vielen Jahren? Immer wenn dieses Spiel stattfindet in Bayern, holen wir immer dieselbe Statistik raus. Ich kürze das dieses Mal ab. Also, du sagtest es, am 12. April wären es dann fast 10 Jahre, seit das letzte Spiel in München gewonnen wäre. Ja, 9 Spiele verloren in Folge.
Schön.
Damit 0 Punkte geholt und ich finde das auch sehr beachtenswert, finde ich,
Neun
das
Spiele, ganz kurz,
Torverhältnis.
9 Spiele natürlich in München verloren, ne? Wir werden
In,
ja,
ja, in München,
genau.
ja, wir
Ja,
reden nur von den Auswärtsspielen. Ja.
richtig.
9 Spiele in Folge, 0 Punkte und besonders beeindruckend immer wieder das Torverhältnis von
Oh.
37 zu 8. Ja. Da muss man sagen, Hut ab,
Oh,
da waren
das
da
tut
richtige
weh.
Granaten bei.
Da werden die
Also,
Rechte immer richtig vermöbelt, ey.
ja. Oh. Und da habe ich mal geguckt, ich habe ja eine ausgeglichene Bilanz, glaube ich, also eine sehr ausgeglichene Bilanz gegen Bayern, merkwürdigerweise. Und wir hatten ja nicht so eine Top-Mannschaft damals. Und dann habe ich mal ein bisschen nochmal alle Spiele mir angeguckt. Also die letzten, weiß ich, seit 1969, alle Auswärtsspiele in München. Und tatsächlich ist unter meiner Mithilfe und natürlich den anderen Mannschaftskollegen damals das Unglaubliche gelungen, 2 Auswärtsspiele hintereinander in München zu gewinnen. Nämlich am 10. November 1990 haben wir 3-2 gewonnen und am 12.10.91 mit 3-0. Und da dachte ich, boah, sind wir die Einzigen gewesen, die jemals 2 Auswärtsspiele gegen Bayern gewonnen haben in dieser ganzen, was ich gefühlt 100-jährigen Geschichte der Bundesliga. Und nein, leider nicht. Und was heißt leider nicht? Es gab tatsächlich nochmal diesen Fall. Das war im Februar, November 2011, aber ist ja jetzt auch schon wieder über 13 Jahre her. Da hat der BVB 3-1 und 1-0 gewonnen. Also das heißt, im Torverhältnis lagen wir damals noch ein Tor besser, Gott sei Dank. Ja, also, aber ne, das zeigt ja nun mal, überleg mal, in diesem ganzen, was ich, 60, 40, wie 70 Jahre Bundesliga gibt es, keine Ahnung, hat das nur zweimal gegeben, dass der BVB 2 Auswärtsspiele hintereinander in München gewonnen hat. Ne? Das ist schon mal sehr beeindruckend, aber
Ja, jetzt wäre mir
die
erstmal eins
letzten.
in Folge recht, also.
Ja, ich wollte gerade sagen, aber jetzt wäre es ja schön, diese letzte Serie jetzt in den
Ja.
letzten 10 Jahren vielleicht mal zu Ende zu bringen. Ne? Das muss man wirklich sagen. Ne?
Also,
Das wäre wirklich schön.
du bist also der Experte, wie man gegen den FC Bayern München spielt. Also,
Ja.
wie muss Borussia Dortmund denn auftreten, dass das ein Erfolg wird?
Ja. am besten genau. Selbstbewusster. Ja. Ja, aber überleg, also wir erinnern uns zum Beispiel mal an das letzte Spiel. Du erinnerst dich noch vielleicht an das letzte Spiel in München?
Kobel schießt über den Ball und der kullert.
Ja. Ist das nicht unfassbar? Mhm. Kobel kommt wieder, alle denken, boah, super, Kobel, nach 13 Minuten tritt er beim Ball drin, ist das Ding. Ja, dann kam nochmal Müller mit 2 Toren, 18. 23, dann Koman 4-0, ja, und dann haben sie noch 2 geschossen, Kahn Elfmeter mal 90, so, okay. Aber ich will der Zeitpunkt ist wichtig. Das war ja der 26. Spieltag, mhm. also auch zum Ende der Saison, jetzt ist es ja der 27., das war am 1. April. Und da ging es ja auch noch was, wir erinnern, wir waren da ja Erster. Mhm, als wir dann hingefahren sind nach München und kamen als Zweiter zurück. Ja, und dann erinnern wir uns an dieses Finale, nachdem wir wieder dann uns ein bisschen dran raufgearbeitet haben auf Platz 1 und dann kam dieses unsägliche letzte Spiel, über das wir jetzt gefühlt alle 3 bis 4 Wochen mal sprechen. Ja, also jetzt ist es ja eine ähnliche Situation. Ne? Jetzt geht es zwar nicht um Erster oder Zweiter, sondern jetzt geht es um für uns um Champions League oder nicht. Für die Bayern geht es um gar nichts mehr. Ne? Die haben 10 Punkte Rückstand auf Leverkusen. Ich glaube, das ist für die. Ist vielleicht auch nicht ganz unwichtig für uns. Ne? So, denn der Stress der Bayern der letzten Wochen, ne? mit dem Trainer aus zum Wochenende. Ne? Ja. Gut, danach haben sie natürlich erstmal Mainz 8-1 weggenudelt und letzten Spieltag in Darmstadt 5-2 gewonnen, musst du auch immer machen. Also sie sind in jedem Falle, glaube ich, auch im Aufwärtstrend wieder. Ne? Es scheint sich wieder so ein bisschen, die Stimmung scheint sich so ein bisschen zu normalisieren mal in München. Ne? Oder wie schätzt du das ein jetzt von der Gefahr her?
Ich glaube, diese ultimative, ja, ich sag mal, Wut, nachdem gesagt wurde, erstmal Thomas Tuchel auf jeden Fall weg nach der Saison. Ich glaube, die ist jetzt erstmal verflogen, weil das ist ja eigentlich das Voraussagbarste, was es gibt. Da knallt's richtig im Karton, der Trainer wird mehr oder weniger schon vor die Tür gesetzt und zack, wird erstmal Mainz abgeschossen. Also das ist ja Bayern, wie wir sie kennen, auch wenn man eine unglückliche Niederlage hat, das Spiel danach, da werden erstmal mindestens 5 Buden eingeschenkt. Ich glaube, das ist ganz gut, dass das erstmal verflogen ist. Borussia Dortmund hatte jetzt, auch wenn wir weiter über den Zeitpunkt sprechen, natürlich ein bisschen Zeit, vor allem hinten, sich einzustimmen, denn die ganze Viererkette bis auf Riasson, glaube ich, waren alle in Dortmund. Das hat Edin Terzic ja auch schon gesagt, im Interview auch mit dem Kicker, glaube ich, was, dass das sehr geholfen hat. Also ich glaube, und auch da muss ich sehr, sehr vorsichtig sein, weil hinterher beißt es mir wieder in den Arsch. Aber ich glaube, das könnte ein sehr, sehr enges Spiel sein. Also eine Klatsche wird es auf jeden Fall nicht. Und dann musst du halt gegen die Bayern vor allem 90 Minuten lang deine Konzentration sehr aufrecht behalten. Vor allem, wenn Harry Kane jetzt wieder mit am Start ist. Und vorne hast du natürlich Leute, die immer mal wieder auch 1-gegen-1-Situationen gewinnen können. Malen zum Beispiel, je nachdem, ob Adeyemi spielt, auch der hat natürlich dieses Potenzial. Und Füllkrug vorne, ich glaube, mit dem müssen wir uns auch nicht verstecken. Also ich glaube, das wird sehr, sehr eng. Ich tippe ehrlich gesagt auf ein Unentschieden, aber auch das wäre ja ein riesiger Erfolg für den BVB, ehrlich gesagt.
Ja, gut, das wäre schnell. Wobei Sieg wäre natürlich noch besser, brauchen wir nicht drüber reden, ne? Weil wenn man sich den Spieltag anschaut, da wird nicht viel Einbruch zu erwarten sein bei den anderen. Ne? Ich meine, Leipzig spielt zu Hause gegen Mainz, das wird relativ safe sein, denke ich.
Ja.
Gut, Leverkusen spielt keine Rolle, aber die spielen gegen Hoffenheim. Und Stuttgart spielt zu Hause gegen Heidenheim. Okay, gegen Heidenheim. Das kann natürlich auch, das könnte ein Stolperer werden. Wenn man einen Blick wieder nach oben schaut, Druck auf Stuttgart machen, heißt ja auch, dass die auch zur Not, weiß man nicht, ja, die sind da auch jetzt überraschend da oben, dass die auch zum Ende der Saison vielleicht Nervenflattern kriegen. Also das muss man alles im Auge behalten. Aber ich sehe bei den Bayern ehrlich gesagt, Neuer ist ja wohl raus offensichtlich, ne? Mhm. Pavlovic glaube ich auch jetzt kurzfristig,
ja.
Kane vermutlich, aber was ich da sehe, wenn du diese Optionen anguckst, die bei den Bayern Optionen sind und nicht sicher spielen, wie Guerrero, Kim, Mazraoui ist wieder dabei, Upamecano, Coman, Gnabry, Tell, weißt du, da ist natürlich auch ein gewisses Stummpotenzial da, ne? Und ob das jetzt schon nach diesen beiden letzten Erfolgen so sich normalisiert hat, weiß ich nicht. Ich glaube, da brennt es immer noch irgendwie lichterloh. Also das könnte auch dem BVB sicherlich in die Hände spielen. Ne? Also dann haben wir natürlich bei uns das Problem haben wir bei uns nicht, aber wir haben Alternativen, wie du schon gesagt hast. Ne? Jetzt könnte Hummels zum Beispiel in der Startelf, könnte ich mir auch vorstellen, ehrlich gesagt, ne? Als erfahrenen Spieler gegen die Bayern.
Gegen Harry Kane, der auch erfahren ist.
Ja, also das ist natürlich, aber die Option hat Edin Terzic natürlich, die Jungs im Training. Er wird sich seiner Gedanken machen. Das Problem, oder was ich natürlich, ja, was unschön ist, ist, dass Sabitzer nicht spielt. Ne? Der war
Ja.
so gut im Aufwärtstrend und dann diese unsägliche rote Karte mit dieser unsäglichen Zwei-Spiele-Sperre, das war echt wieder echt eine Riesensauerei. Egal. Rierson ist wieder dabei. Also, da ist schon was auf dem Platz, wo man sagen kann, ja, Leute, das jetzt wird es aber echt mal Zeit,
Und
damit
ich,
dieses
ja.
Diese zehnfache Niederlage, dieses Jubiläum, dieses zehnfache Niederlagenjubiläum in München nicht vollendet wird. Es wäre echt schön. Ich würde mich sehr freuen.
Und tatsächlich, was mich auch ein bisschen positiv stimmt, ist das letzte Spiel. Also klingt jetzt zwar dumm, aber im letzten Spiel wurde auch von Anfang an relativ viel Druck gemacht. Borussia Dortmund hat sich in den ersten Minuten nicht versteckt. Borussia Dortmund war richtig gut drin in diesem Spiel eigentlich, bis dann natürlich dieser Fehler von Kobel kam und dann direkt ein Doppelschlag hinterher. Das war dann natürlich sehr bitter, der Spielverlauf. Aber Borussia Dortmund hat sich eben nicht versteckt und das war auch immer eine Geschichte, die Edin Terzic ja auch gerne mal macht, dass er dann vielleicht doch eher mal den Beton anrührt und Angsthasenfußball wurde ja häufig auch kritisiert bei Borussia Dortmund. Ich glaube, diese Lektion hat er gelernt, dass es so nicht geht in München. Das hat er im letzten Spiel schon gezeigt und ich hoffe und ich appelliere auch so ein bisschen daran, dass er es jetzt nicht wieder für sich entdeckt, sondern dass er da eben mit diesem guten Gefühl, das du aus den letzten Spielen mitgenommen hast, dass du das mitnimmst und auch mit nach München trägst.
Ja, vor allem, wir haben ja auch offensiv jetzt noch andere Optionen. Ich meine, Sancho ist dabei, ja, ist neu, der war letztes Mal noch nicht dabei. Oder? Nee, war noch nicht dabei. Nee, natürlich nicht.
Nee.
Und ja, Adeyemi, ja, im Aufwärtstrend. Malen ist wirklich schon jetzt die ganze Saison im Aufwärtstrend. Also ich kann mir schon vorstellen, ich meine, hast du Reus in der Hinterhand, hast du auch noch,
Ja.
ja. Viele schimpfen ja, aber ich finde immer, in so Spielen kannst du den auch mal noch bringen. Da kommt die Erfahrung vielleicht nochmal durch, ich weiß nicht. Also ich setze auch nicht unbedingt wieder auf so ein Debakelspiel, muss ich ehrlich
Nee, ich auch
sagen. Ich habe
nicht.
das Gefühl, dass da jetzt so ein paar Jungs dabei sind. Ne, hier, unser Freund Madsen, den haben wir ja auch dabei jetzt. Ne, der ist auch da echt, muss ich sagen, ein echter Gewinn, was auch die Einstellung und die Defensivarbeit angeht. Also wir haben da jetzt ein paar Jungs, die hoffen, wie sagt man so schön, die sich hoffentlich den Arsch aufreißen bis zum Hals, ja, um endlich mal diese Dreckserie zu durchbrechen. Also ich bin auch echt guter Dinge. Also es ist möglich. Also die Voraussetzungen sind da, aber wie gesagt, was nützt es, wenn sie sich wieder ins Hemd machen? Ne?
Ja,
Und
das
das ist
stimmt.
eben eine Kopfsache. Ne? Also, aber da haben sie jetzt ein paar Leute, wie gesagt, die haben wir eben alle angesprochen, inklusive Rierson, die auch mal, glaube ich, die Keller auspacken. Ne? Und dann lassen sie es mal krachen. Also das, du fragtest mich, was muss passieren? Ja. Da musst du nicht das Schönspielchen machen, verstehst du? Da musst du mal richtig dazwischenhauen. Da musst du denen zeigen, dass du keinen Bock hast, wieder vier Stück zu kriegen. Ja? Und ja, das ist die einzige Möglichkeit, mit aggressivem Defensivverhalten denen erstmal die Lust am Spiel zu nehmen und dann selber deine Jungs vorne, die alle von Qualität gezeichnet sind, ins Spiel zu bringen und dann vielleicht mal einen zu versenken. Ich meine, Neuer ist ja nicht dabei, da hast du den Ersatztorwart, der zwar auch gut ist, aber Neuer ist
Ulreich ist
immer noch
es,
so
ne?
eine.
Ja.
Ja, Ulreich, ja. Der Neuer ist ja auch irgendwie immer so ein. Doch eine wichtige Person, was so die Ausstrahlung angeht und so, ne? Also den hast du auch nicht dabei. Okay, also ich bin bei dir. Es spricht jedenfalls viel dafür, dass wir erstmal das Spiel auch bei 0-0 erstmal anfangen, ja, und nicht gefühlt schon wieder bei 0-3, weil wieder irgendwelche Leute da nicht dabei sind oder keine Lust haben oder schlecht gespielt haben. Nein. 0-0, klar, die Bayern sind natürlich trotz allem Favorit zu Hause,
Klar.
aber nicht so ein 99 zu 1 Favorit, sondern vielleicht eher so ein 60-40 oder sowas, ne? Also die Chance für den BVB ist da bin ich 100% bei dir.
Das ist doch ein schönes Schlusswort. Eine kurze Sache noch zum Ende, weil ich finde es irgendwie ganz witzig, dass immer, wenn Borussia Dortmund gegen die Bayern spielt, kommt irgendein Transfergerücht auf. Ne? Es ist immer so geil. Dieses Mal ist es Ihan Maaßen. Jetzt haben die Bayern anscheinend Interesse an Ihan Maaßen. Es ist immer.
Ja, kann
Immer
ich
irgendwie,
verstehen.
um
Ja,
dann eben
das
um
machen die
Unruhe
immer.
reinzubringen. Es ist, man kann den Wecker danach stellen. Es ist unfassbar. Es ist so geil.
Uli Hoeneß steckt dahinter,
Ja, der hat einen
hundertprozentige.
ganz guten Draht zur Bild-Zeitung, glaube ich. Also, das ist geil. Gut.
Schauen wir mal. Aber lass mich ganz kurz, ich habe mir
Ich
extra ein
weiß.
Schlusswort.
Ich weiß.
Wieso, was weißt du?
Das hast du mir doch gesagt, dass du noch ein Schlusswort für uns vorbereitet hast.
Ja, ein Schlusswort. Also unser Dauerkommentator Portoaffe, finde ich, hat das hier auch gleich zweisinnig, du wirst es sehen. Er schreibt nämlich, aufgrund der letzten Aufzeichnung von uns, die ich ja mit Florian gemacht habe, schreibt er aber, er schreibt, vielen Dank an Julian. Er hat dich verwechselt mit Florian, aber das passt ja so schön. Er schrieb also, vielen Dank an Julian, meinte aber Florian. Du bist heute halt, ne? Julian ist heute egal, aber der Dank sei dir schon mal zurecht zugekommen, weil das war wieder super.
Vielen Dank.
An Florian und Julian und Michael für den tollen Podcast. Danke, danke. Und jetzt zum BVB. Werder habe ich nicht gesehen. War noch sauer auf das Union-Spiel. Frankfurt habe ich nicht gesehen. Nicht im Stadion und The Zone ist mir zu teuer. Ausblick. Bayern-Spiel schaue ich auch nicht. Da bin ich an der See, um mich zu erholen. In diesem Sinn frohe Ostern. Ja, dann sind wir doch guter Dinge, dass das auch ein Sieg wird, ne? Also, ihr Lieben, dann würde ich mal sagen, wir freuen uns aufs Bayern-Spiel, drücken die Daumen, bleiben und werden hoffentlich alle gesund und hören uns dann wieder.
Das sind schöne Worte und für alle, die das genauso sehen wie Portoaffe, denen auch diese ganzen Bezahlsender viel, viel, viel zu teuer sind, zu Recht. Die müssen natürlich nicht auf Borussia Dortmund verzichten, die schalten einfach Radio 91.2 an, denn wir sind natürlich live vor Ort, wir sind live beim Spiel und übertragen für euch wie immer kostenlos. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr einschaltet und sagen schon mal vielen Dank, dass ihr heute zugehört habt. Ich sag vielen Dank an Michael Schulz für deine tollen Experteneinordnungen zu diesen ganzen
Themen. Ich danke dir, Julian, das war wieder sehr kurzweilig und ja,
fand ich auch.
Dann drücken wir die Daumen.
Arbeite dich nicht zu sehr kaputt auf Ibiza.
Nein, ich habe aufgehört jetzt. Ich nehme nur noch Cortison, jetzt ist es sehr angenehm.
Cortison nehmen, Sonne genießen. Und Borussia Dortmund gucken, hören, was auch immer. Ne?
So ist es.
So machen wir das. Danke dir, mein Lieber. Wir sehen uns.
Und frohe Ostern.
Frohe Ostern, richtig. Das war jetzt noch ein schönes Schlusswort. Also, wir machen Schluss für heute und freuen uns auf ein tolles Spiel am Wochenende. Ciao, ciao.
Ciao.
Die Vorstopper. Der Bundesliga-Podcast mit Schulz und Scherf. Präsentiert von DOCOM21. Internet, Telefonie, TV. Was liegt näher?